Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportradio.de.
So, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Vorpass, unserer zweiten Ausgabe. Ja, wir sprechen in unserem Podcast über alles rund ums Thema Rugby. Nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Ich bin Donal, Riesen Rugby-Fan. Heute habe ich wieder bei mir Vivian und George. Vivian, Frauen-Nationalspielerin und George, Südhemisphäre-Expert im Rugby. Ja, wir wollen halt heute gleich loslegen, haben viel zu besprechen und jetzt geht's gleich los. Wir wollen halt erstmal starten. Wir hatten letztes Mal viel über das Rugby Championship in der Südhemisphäre gesprochen. Heute wollen wir es auch ein bisschen besprechen. Genau, letztes Wochenende war halt die zweite Runde. Da ging es halt wieder mit Australien und Neuseeland aufeinander und Argentinien und Südafrika.
Und mein Tipp für Argentinien und Südafrika war komplett falsch. Ich habe voll gedacht, dass Südafrika einfach Argentinien wieder besiegt, aber ihr beide hattet recht. Ja. Argentinien, Heimvorteil, besiegt Südafrika 32-19.
Schön, dass du das jetzt erwähnst, Vivian. Das finde ich gut, dass du das jetzt schon mal erwähnst.
Ich möchte direkt ehrlich hier in diesem Podcast starten.
Mein Tipp wäre aufgegangen, wenn diese zwei, drei Versuche, die waren, halt gegeben worden sind. Also ich meine, bei dem einen war ein Vorball, wo man sagen könnte, na ja, wer hat, also das zu sagen, wir immer in Irland so französisch auf jeden Fall, French-Style. Aber, und das andere war wirklich halt so da, wo Savea irgendwie nach vorne, also ich meine, das ist auch so grenzwertig. Manchmal sieht man, dass es halt irgendwie übersehen wird, oder? Also. Ja? Nee, alles klar. Ihr sagt halt nichts, dann ist es halt irgendwie Schweigen. Genau, also unsere Prognose, also George und ich haben auf jeden Fall eher so auf Argentinien getippt. Also das war schon ein starkes Spiel, fand ich. Also beide sehr sturmlastig.
Ich fand Argentinien wirklich unheimlich stark. Also gerade was den Angriff anging, also ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich fand Argentiniens Handling Skills kamen an das ran, was ich oder was man sonst immer von Neuseeland sieht. Also ich fand schon wirklich stark, was die im Angriff gemacht haben. Und Südafrika, fand ich, hat wirklich angefangen, einfach unheimlich unsauber zu spielen. Also es wurde von denen einfach ein super crappy Spiel und die wussten nicht mehr, sich anders zu helfen. Und das hat einfach total für Argentiniens super seriöses Angriffsspiel gesprochen.
Da stimme ich zu, auf jeden Fall. War ein schönes Spiel anzugucken, Argentinien gute Defensive. Südafrika hat echt manchmal falsche Entscheidungen getroffen, obwohl die halt am Anfang Kulisi, der Captain, hat ja, ist da gut durch die Linie durchgebrochen, Versuch gelegt, aber dann hat halt wirklich Argentinien aufgedreht für 40, 45 Minuten, was ja auch gereicht hat, wirklich, um Südafrika da in die Knie zu zwingen, obwohl die nochmal zurückgekommen sind. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass Südafrika da eine super realistische Chance hat, mit einem Sieg nach Hause zu gehen. Enttäuscht, muss man mal sagen, Etzebes wiedergekommen von einer langen Verletzung, wenig Tackles gemacht, wenig gearbeitet, noch nicht fit genug oder so. Da erwartet man eigentlich von so einem Mann aus der Leadership-Gruppe, dass der da sein Game ein bisschen nach oben dreht. Hat dann auch eine gelbe Karte bekommen, zu Recht auch, als er sich da über den Ball gelegt hat. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der Coach ist schon sehr unter Druck jetzt schon wieder.
Ja, ich hatte schon letzte Woche gesagt, also ich glaube, dass es halt so ein Aufbauprojekt ist. Also da war der Trainer Razi Rasmussen, hat in Irland, also in Munster, und dann hat gewechselt, weil das ist so ein Angebot, also so eine Nationalmannschaft, das was man nicht ablehnt auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass es ein Riesenprojekt ist. Südafrika ist grundsätzlich ein Riesenprojekt.
Aber ich glaube, diese Gefahr geht ja einfach ein. Also auch wenn er jetzt nicht auf Anhieb erfolgreich ist, wie du sagst, also das kann man nicht ablehnen. Und dann geht er halt jetzt den super langen Weg, nicht für die nächste WM, aber dann halt für danach die Periode.
Ja, aber es ist halt so eine Sache. Also wir hatten das schon letzte Mal gesagt, also es sind halt nicht viele Vorbereitungsspiele letzten Endes. Ne? Also es gibt keinen Friendlies in Rugby und bis zum Weltmeisterschaft ein Jahr sind echt wenig Vorbereitungen so. Also,
genau, oder? Also ob das jetzt reicht, um halt sich da irgendwie oder da wirklich sein Team aufzubauen und so das umzusetzen, was er umsetzen kann wahrscheinlich. Wahrscheinlich braucht es länger. Und es wird wahrscheinlich gar nicht bis zur WM reichen.
Ja. Ja. Feuern können sie ihn jetzt aber auch nicht mehr, weil ich glaube, Südafrika, die haben auch Geldprobleme. Das ist genau dasselbe wie in Australien. Die müssen den ja auch auszahlen. Also ich weiß ja nicht, wie lange, selbst wenn man den jetzt loswerden wollen würde.
Nee, also darum geht es halt gar nicht. Also es würde halt nicht, also ich meine, er ist gerade eingestellt, aber ich meine,
ja, aber
das Projekt ist irgendwas, was, glaube ich mal, nicht diese WM zu gelten kommt, sondern vielleicht das nächste. Also da muss man schon sagen, muss ihm mal die Zeit geben, egal was passiert ist, oder ich meine, egal was nächstes Jahr passiert. Muss man sagen, außer dass sie komplett Blamage oder so, okay, Südafrika, Japan haben wir alle gesehen, aber außer dass noch sowas kommt.
Ja, also ich bin sehr gespannt. Ich meine, Südafrika, die sind auch Rugby verrückt, da geht's abwärts seit ein paar Jahren. Ich gehe davon aus, dass die jetzt in Australien verlieren werden, in Neuseeland sowieso. Gut, dann hast du halt mal 3 Spiele hintereinander schon mal verloren.
Aber was kann man da machen? Also gibt's irgendwas, was man da sagen könnte, aus eurer so Expertenmeinung, so was kann man da machen? Liegt es an den Club Rugby? Liegt es an die Nationalmannschaft? Liegt es an Angebote von Frankreich für die Spieler? Also,
ja, ich sehe da, also ich will nicht typisch deutsch pessimistisch sein, aber ich sehe da halt schon schwarz. Der Rand verliert immer mehr Wert gegenüber dem Pfund und dem Euro. Das heißt, es ist für die Leute viel attraktiver, in Europa zu spielen. Und ich denke mal, auch nach der Weltmeisterschaft nächstes Jahr werden noch mehr Leute Südafrika verlassen, sag ich mal so.
Ja.
Ich habe dafür auch keine Lösung, aber also wäre ja schön, wenn die qualitativ wieder besser werden, aber so richtig habe ich da auch keinen Blueprint für.
Ja, vielleicht.
Die deutsche Bundesliga hat auf jeden Fall von südafrikanischen Spielern immer profitiert, also wir hatten hier einige.
Naja, das Ding ist halt so, dieses Projekt mit dem Pro 14, also vorher, also mit den Mannschaften eigentlich nur in Europa, und dann haben sie die 2 südafrikanische Mannschaften. Also das ist schon ein Projekt, wo man sagen kann, okay, da kriegen die auf einem besseren Niveau gute Erfahrung. Also Cheetahs und Southern Kings waren 2 sehr schlechte Mannschaften da, auf jeden Fall in Südafrika und hat in den Super Rugby, und kriegen halt jetzt ein bisschen besseres Niveau. Bekommen vielleicht dadurch auch so ein paar europäische Spieler, ich weiß halt nicht. Also das ist vielleicht irgendwie eine Bewegung, was vielleicht Früchte tragen kann. Aber das dauert auch noch ein paar Jahre. Halt, ne?
Genau, ich glaube, es ist auch eine Bewegung, die man jetzt erst wirklich so feststellt, oder?
Ja.
Jetzt gerade aktuell, und jetzt wird da auch sicherlich irgendwas passieren, oder die werden jetzt nicht zuschauen in dem nächsten Jahr, wie einfach wie Südafrika jetzt auf diesem Niveau bleibt, sondern die werden sich da Gedanken machen, und ja, auf jeden Fall interessant ist, diese Entwicklung da zu sehen.
Ja, aber vielleicht wollen wir dann irgendwie zum anderen Spiel halt rübergehen, vielleicht Neuseeland, Australien. Ich glaube, dass wir halt schon letzte Woche viel darüber gesagt haben, aber
ich weiß gar nicht mehr, wie wir da getippt haben. Wir haben auf jeden Fall alle für Neuseeland getippt.
Ich habe gesagt, dass es Punktunterschied 40 Punkte geben würde.
Ich habe, glaube ich, 20 gesagt, oder?
Ja, also du hast auf jeden Fall eher so konservativer getippt, ja, aber das können wir nachher checken, alle. Aber genau, es war halt schon ein bisschen wie im ersten Spiel, oder, George? Also
ähnliches Spiel, genau. Gute Defensive in der ersten Halbzeit. All Blacks haben auch ein paar Fehler gemacht. Australien hatten viel mehr Ball in der ersten Hälfte. Lineout besser, Scrum besser von Australien. Aber du hast ab der 50. Minute dann auch schon wieder gesehen, einige Leute, also einige Australier waren halt einfach fertig mit der Welt. Und also Will Ginja langsam gelaufen, und dann kommt Nick Phipps auch rein, der auch 2 Klassen schlechter ist eigentlich. Einige Volleyball-Spieler haben 50% Tackle-Quote, das heißt, du tackles halt nur jedes zweite Mal, was halt richtig schlecht ist. Courtney Beal auch zum Beispiel 8 Tackles und 6 Miss-Tackles. Also da ab der 60. Minute ging es, oder 50. 60. Minute ging es wieder ein bisschen abwärts, sag ich mal. Und ich denke auch, dass der Defense-Coach Nathan Gray, der vorher bei den Waratahs war, ob der vielleicht das erste Bauernopfer sein ist. Ich glaube nicht, dass man Checker los wird, weil dem müsste man auch viel Geld ausbezahlen. Man hätte wahrscheinlich auch keinen anderen außer Larkham, der vielleicht das Ruder übernehmen konnte. Aber die Rugby Australia CEO damals hat auch schon gesagt, ja, so zufrieden sind wir alle nicht. Und wenn man so eine Low Attack Rate hat, das gibt einem schon zu bedenken.
Ja, aber da hat man auch schon, also du halt bist näher dran als ich oder als wir, aber da hat man auch gesehen, dass hat die gleich gesagt haben, ja, okay, Checker raus, bla bla bla, aber eigentlich ist Checker schon Top-Coach, oder? Also
das sehe ich auch so. Man muss ja sehen, wie haben die letzten 10 Jahre die Junior Wallabies bei den World Cups abgeschnitten? Ich glaube, die sind nur einmal ins Finale gekommen oder waren einmal Dritter. Wie haben denn die Super Rugby Teams die letzten 2-3 Jahre abgeschlossen? Die haben ja einen Negativrekord eingefahren gegen neuseeländische Super Rugby Teams. 550 Tage hat da kein australisches Team im Super Rugby gewonnen. Das heißt, wenn deine Junior Wallabies so schlecht sind, was ist schlecht, im Vergleich schlecht, und die Super Rugby Competition, da die australischen Teams so schlecht sind, dann, ich meine, was soll der Checker da machen? Also ich meine.
Ja, aber so lange ist es nicht her, dass so quasi Brumbies und so eine Top-Mannschaft waren und alles gewonnen haben mit so Eddie Jones und Leute wie Pocock und so.
Wann war denn das? Das ist.
Ja, okay. So, also ich meine, es hat nicht gestern, aber das ist auch nicht vor 20 Jahren.
Ja, das sind schon noch Spieler, die auch jetzt noch aktuell
genau,
spielen.
Genau, das sind halt Leute, die noch aktiv sind, ja.
Na, ich weiß nicht. Also ich glaube, das ist schon, wir reden hier schon so von 5 bis 10 Jahre her. Da kann sich schon was ändern. Also ich stimme zu. Brumbies Crusaders war ein super Spiel oder so vor 5 bis 10 Jahren. Das war noch richtig aufregend. Und jetzt sagen schon Leute, ach, ob man sich das halt überhaupt anschauen soll, weil man halt eigentlich schon weiß, dass die neuseeländische Mannschaft da gewinnen wird oder so. Also, um nochmal zurückzukommen, ich glaube halt nicht, dass Checker da, dass der den Hut nehmen sollte oder so. Obwohl, ja, manchmal, ich meine, dessen Pressekonferenzen, wenn er sich über die Referees beschwert, sind schon ein bisschen nervig. Aber ich glaube, die haben halt auch keinen besseren Mann. Und wer soll jetzt, wie gesagt, ein Jahr vom Weltmeisterschaft das Ruder übernehmen? Einige haben gesagt, Joe Schmidt, aber der wird ja nicht seinen Irland-Coach-Posten da räumen. Also, das ist ja Quatsch.
Nee. Und ich muss mich selber korrigieren, ich war ein bisschen verfasst. Also es sind Waratahs, das war 2014. Auf jeden Fall. Also so lange ist es nicht hier.
Ja gut, das vielleicht war jetzt eine Mannschaft 2014. Aber wenn du so die letzten 10 Jahre guckst oder so.
Ja, also ist schon, also keiner will halt so sagen, es sind halt von den letzten 10 Jahren, keine Ahnung, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal neuseeländische Mannschaft. Und dann hat zweimal Bulls und zweimal Reds und Waratahs. Also schon der Dominanz ist schon da, auch in den letzten Jahren, würde ich halt nicht unterstellen. Aber ich meine nur so, dass es halt, wenn ich halt eine Wahl hätte, lieber Südafrika-Coach zu werden oder lieber Australien-Coach zu werden. Ich glaube, ich wäre trotzdem lieber Australien-Coach.
Ja, momentaner Stand wahrscheinlich schon. Würde ich auch lieber.
Okay. Ja.
Ich finde, man muss da vielleicht eher an den Strength and Conditioning Coach ran, weil ich habe das auch so gesehen, dass ich Australien unheimlich schwach einfach irgendwann fand, in so einfach auch in läuferische Sachen. Also die haben wirklich in den letzten Minuten nicht mehr wirklich alles gegeben, und dahin, um hinterherzukommen, um noch das Tackle zu setzen.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, ob die Motivation da weg war oder ob die Fitness da einfach nicht reicht. Vielleicht ist auch eine Mischung aus beiden. Finde ich immer total blöd zu sehen. Also für mich als Zuschauer, das regt mich auf, sowas. Ich will da auch, dass man gegen Neuseeland bis in die letzte Minute da wirklich alles gibt, gerade in solchen Spielen. Also ich meine, klar, man hat das Ding verloren, aber es ist doch viel schöner zu sagen, man hat nur mit 10 Punkten Unterschied verloren, anstatt jetzt da diese 40 Punkte einzufahren.
Ja.
Und das ärgert mich wirklich, wenn ich sowas sehe.
Ja, naja, also es geht halt dann weiter am Wochenende mit Neuseeland gegen Argentinien und Australien gegen Südafrika. Aber wir wollten halt auch noch so ein bisschen ein anderes Thema rein, ein bisschen angelehnt. Black Ferns, Wallaroos Thema. Glaube ich, da gibt es auf jeden Fall ein paar Punkte, die man diskutieren kann.
Ja, auf jeden Fall. Da war ja das Hinspiel, darüber hatten wir auch kurz geredet, die durften sich ja nicht auf dem Platz aufwärmen. Da war die Aufregung relativ groß. Und das wurde ja auch so dann am Sonntag breitgetreten in Twitter und so und am Montag. Das haben wir ja auch so gelesen und auch darüber diskutiert. Dann hat aber, glaube ich, das Stadionmanagement hat gesagt, ja gut, wenn man halt so zwei Veranstaltungen an einem Tag hat in der Vergangenheit, dann durfte die erste Veranstaltung hatten, haben sich nie aufgewärmt auf dem Platz. Das scheint anscheinend von denen eine Regel zu sein oder so. Ob man die nun gut oder schlecht findet, das sei mal dahingestellt. Aber, und was ich auch nicht wusste, Australien und Neuseeland haben sich ja beide für den Rugby World Cup 2021 beworben. Und es lieben natürlich die Kiwis nochmal den Australiern so eine mitzugeben nach dem Motto, ach ja, die können halt nichts organisieren, Frauen-Rugby da drüben geht halt nicht und so. Das ist halt, da kommt halt immer nochmal die Feindschaft raus. Und ich habe mir auch ein paar Sachen bei New Zealand Herald angeguckt, da wird auch noch die ganze Woche in dem Lead-up zu dem Spiel, haben die auch gesagt, ja, bei uns können sich die Frauen aber auch vor den Spielen auf dem Platz aufwärmen oder so. Also vielleicht alles heißer gegessen, als es gekocht wird, oder? Ich weiß ja nicht, was Vivian sagt.
Ja, so jung kommen wir nie wieder zusammen, so glaube ich mal. Vivian?
Kann man jetzt dieser ganzen Thematik unterstellen, dass es da so ziemlich taktisch klug gemacht ist oder halt irgendwie jetzt den Neuseeländern irgendwie zugutekommt. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das jetzt irgendwie auch jetzt gar nicht mehr so groß, dass ich jetzt das so breit treten müsste. Ich weiß nicht. Also ich bin gespannt auf die nächsten Spiele, wie sie es da machen werden. Keine Ahnung. Ich kann jetzt auch gar nichts weiter zu sagen, wie ich das jetzt finde. Ist natürlich schade, dass sie sich nicht vorher aufwärmen können. Man kann sich da auch vielleicht ein bisschen übertrieben drüber aufregen. Ja, genau. Also wenn das in dem Stadion jetzt da so eine Regelung gibt. Ich denke, dass es diese Aufregung an sich schon ein Zeichen gesetzt hat, dass die das nächste Mal, dass es sicherlich anders laufen wird. Mhm. Ja, was soll man dazu sagen?
Und wie geht's halt dann weiter? Also nachdem wir dieser ganzen Controversy aus dem Wege, also wie geht's dann da weiter, meint ihr?
Hast du da was gehört, George? Wie ist jetzt oder wie die da jetzt weiter mit verfahren?
Ihr meint mit dem, was da vorgefallen ist, oder generell mit den Spielen und der Qualität?
Ja, generell mit den Spielen
und Qualität. Ich glaube, also für Australien, was ich gelesen habe, ein großes Problem. Der Coach hat halt gesagt, nach dem Spiel, seid ihr enttäuscht, dass ihr wieder verloren habt. Das Ergebnis war ja, 41-11?
45-17 war das zweite Spiel, ging es aus, genau. Und das erste 31-11 für die Black Ferns.
Also der Coach von den Wallaroos hat gesagt, ja, ich bin halt nicht enttäuscht, wir brauchen halt Spiele gegen die Black Ferns. Und was ich auch nicht wusste, in den letzten 20 Jahren haben die Wallaroos außerhalb der World Cup Spiele nur 16 Spiele insgesamt gespielt. Also das heißt,
vor allem vor dem letzten World Cup nur 5 Testspiele gehabt. Also das finde ich auch krass.
Das ist halt nicht so viel. Da scheint das Geld schon zu fehlen. Da sollte irgendwie mit Irland so ein Test anberaumt werden.
Genau,
dass die entweder runterkommen, aber dann konnte sich mit der Irish Rugby Union Federation irgendwie nicht geeinigt werden, wo es wahrscheinlich ums Geld ging, denke ich mal so. Die haben auch nicht genug Kohle, um da hochzufliegen. Die werden, ich glaube, die meisten Wallaroo-Spielerinnen gehen auch nur normalen Arbeit nach. Ja. Da wird das halt schon schwierig. Da kann man ja nicht sagen, wir gehen mal 4-5 Wochen, fliegen wir mal in die Nordhemisphäre und spielen da gegen Wales und alle Mannschaften. Obwohl es für die Qualität natürlich gut wäre. Also
das Einzige. Es ist unheimlich schwer für die Wallaroos da irgendwie Testspiele zu machen. Die haben einfach keine Länder, keine großen Nationen einfach in der Gegend. Das ist mir heute auch erst so bewusst geworden.
Ja.
Wenn die halt irgendwie Testspiele machen, dann ist erstmal so All Blacks das Naheliegendste.
Ja.
Dann spielen sie halt immer gleich gegen die Top-Nationen. Und hier in Europa geht es ja 15er Rugby-technisch total ab. Aber das ist ja super schwierig für die herzukommen. Also keiner von den 15er-Spielerinnen ist irgendwie professionell unter einem Vertrag. Und die müssen sich da auch für die Weltmeisterschaften immer, weiß ich, wie frei nehmen, was immer, glaube ich, schon ein Riesen-Act für die alle ist. Und das ist echt eine krasse Situation. Aber für nächstes Jahr, um sich für Australien, für diesen World Cup, der hoffentlich dann in Australien, also oder in einem von diesen beiden Ländern wahrscheinlich sein wird, vorzubereiten, haben die jetzt 5 Länderspiele oder 5 Testspiele nächstes Jahr geplant. Also da soll auf jeden Fall ein bisschen Geld investiert werden, auch in die 15er-Mannschaft, weil die 7er-Mannschaft ist ja schon top unterstützt.
Mhm. Na, die Black Ferns werden halt auch nicht schlechter. Die spielen ja, die haben ja im November den Triple Header gegen die USA, wo zeitgleich Irland-Italien spielen wird bei den Männern und ich glaube USA-Rugby gegen Modi All Blacks. Das heißt, da, wenn die halt die Wallaroos da nicht aufpassen, dann wird das Loch nicht weniger, nicht kleiner werden zwischen denen.
Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend.
Dann habe ich noch mit der Kapitänin gesprochen.
Ja, genau.
Da habe ich mal meine Kontakte spielen lassen und habe mit der Kapitänin von der australischen Nationalmannschaft gesprochen und habe sie mal gefragt, wie das denn ist, im Rahmen der Herrenspiele diese Länderspiele sozusagen zu absolvieren. Und was denn sonst jetzt noch in der nächsten Zeit geplant ist. Und da hören wir jetzt einfach rein.
Ja, dann hören wir uns gleich an.
Super.
What the coaches and I did think, it is a positive step towards the future for the Wallaroos. And the overall result didn't reflect anything that, you know, didn't reflect the score. So our girls did go out there and give it their all. But what let us down was our contact side of things. And if we want to beat the best, we got to, you know, play the best. And New Zealand is the best in the world. So, but, you know, we can always try anything like that. We can always try. It's awesome to play alongside the men's team. You know, it's so good to hear that the Wallabies did watch our game, and you know, we stayed around and watched their game, and it's an awesome feeling to be able to play on the same field as the men's team as a doubleheader. It's something that we look forward to rather than a standalone game, but you know, a standalone game would also be something that we look forward to. And, you know, further down the line, we may have more test matches, but that's more towards becoming professional. And I think Australia Rugby is looking at going professional for 15s women's here in Australia. But that said, you know, we still have a lot to work on if we want to actually be in the top. And Rugby Australia is actually looking at moving forward, especially in the bid for the 2021 Women's World Cup. I hope that Australia does host the Rugby World Cup for the women's. It will be an awesome feeling, and to have it on our home soil, it is something that we look forward to.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Ja, dann geht's eigentlich noch weiter mit dem nächsten Thema, aber wir haben schon einiges hier zu besprechen. Es gibt so viele Qualitative, was hat gerade im Rugby hat stattfindet. Dass wir halt wirklich halt einiges zu besprechen haben. Also gerade das Thema 7er Rugby ist halt noch irgendwie voll im Gang. Also wir haben da auf jeden Fall letztes Wochenende in Deutschland hier die Meisterschaft gehabt. Ein bisschen von dem Timing her, ein bisschen seltsam, hatten wir schon letztes Mal gesagt. Aber da waren ein paar Top-Jungs dabei.
Genau, und da hat einfach die RGH die Auswahl der Nationalmannschaft oder die sozusagen, wahrscheinlich ist es halt eine B-Mannschaft der Nationalmannschaft gewesen. Aber RGH hat jetzt, glaube ich, den 4. Siemer deutsche Meisterschaftstitel in Folge geholt und im Finale The Wolfpack geschlagen, was ich auch wirklich beeindruckend fand. Also ich meine, die RGH hat unheimlich viele aktuelle Top-Nationalspieler in ihrem Team. Ja. Das ist jetzt eigentlich fast eine Nationalmannschaft gegen eine B-Nationalmannschaft gewesen oder zwei B-Nationalmannschaften.
Ja, genau, das so kann man schon sagen.
So kann man das vielleicht sagen. SCG Manelis, ich meine, da haben wir ja später noch einen Special Guest, aber die haben dann im Spiel um Platz 3 gespielt. Hatte ich jetzt auch nicht so mit gerechnet, dass die da oben mitspielen und haben dann gegen eine All-Stars Lions Auswahl gespielt. Die wurden aber dann Dritter und SCG Manelis Vierter. Aber war mir nicht bewusst, dass SCG Manelis da oben mitspielt im Siebener Bereich, musste ich sagen.
Weißt du, wer diese All-Stars Lions war? Also, weißt du, was von der Auswahl war?
Nee, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Ich habe nur mit Leuten gesprochen, die meinten, das Niveau war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also angenommen, dass sie halt Jungs wie Bassi Himmer oder solches hat so wirklich sich sehr fokussieren auf Siebener natürlich. Und auch dann, wie du auch gesagt hast, gegen so die so eine 2B-Mannschaften auf jeden Fall miteinander. Ich glaube, da war die Qualität ganz hoch. Also vielleicht, George, hast du da eine Ahnung zu List? Da hast du ein bisschen bessere Connections als wir. Hast du da was gehört?
Nicht darüber. Ich habe mit einem List-Spieler gesprochen, aber wir haben darüber nicht so direkt so viel gesprochen.
Ja, ja.
Dann hören wir uns später,
noch ein bisschen. Genau. Und zu den Frauen-Siebener, da ist auch noch einiges am Laufen.
Da ist einiges passiert am Wochenende. Die hatten jetzt ihr zweites EM-Turnier in Russland und haben, ja, was soll man sagen? Ganz platt, nüchtern, einfach den 11. Platz von 12 Teams belegt und sind somit jetzt wieder abgestiegen. Also in dem Final Ranking dieser EM, also im Final Ranking der beiden Turniere, haben sie den 11. Platz gemacht und Platz 11 und 12 steigen wieder ab. Das ist total bitter, weil die jetzt letztes Jahr erst aufgestiegen sind, jetzt direkt wieder der Abstieg. Dagegen, was ich halt interessant finde, die haben letztes Jahr sind sie zusammen mit Schottland aufgestiegen. Schottland belegt jetzt im Final Ranking hier den 4. Platz. Also die kämpfen ja, haben jetzt nicht gegen den Abstieg gekämpft, sondern haben oben mitgespielt. Und da sieht man einfach, was da eigentlich geht in Europa. Also,
aber Schottland hat wahrscheinlich auch schon mehr Ressourcen und die sind auch ein kleineres Land, oder? Ich meine, also kleineres Land im Sinne von, da sind die Spielerinnen nicht alle verstreut überall, oder? Ist jetzt meine Vermutung, ohne da viel
Ja, aber trotzdem von, wir kommen aus dem Unterhaus sozusagen, steigen auf in die Top 12 und belegen direkt den 4. Platz. Ich finde, das ist jetzt schon eine Leistung, das muss man erstmal abliefern. Aber natürlich, also Schottland ist einer dieser Länder, die jetzt einfach langfristig wirklich dieses Siemer Rugby geplant haben.
Ja.
Und das trägt jetzt einfach Früchte und jetzt sind die einfach oben mit dabei. Länder wie Portugal, wie Italien, die sind, oder auch Polen, muss ich sagen, schließt gut ab. Die haben jetzt auch in den letzten Monaten viel, viel gemacht. Die haben auch weltweit so einen Aufruf gestartet. Alle Leute, die polnische Vorfahren haben, sollen sich doch melden und irgendwie die polnische Nationalmannschaft unterstützen. Wow. Und irgendwie sieht man das. Die haben jetzt den 7. Platz gemacht und die waren auch lange nicht so gut. Aber ja, also da Schottland ist einfach so ein gutes Beispiel dafür, dass halt vielleicht auch so eine langfristige Arbeit was bringt. Finde ich ähnlich wie das irische.
Ich wollte auch sagen, ja, das ist halt vor, keine Ahnung, also da ich halt so da enge Verbindung habe, habe ich auch so gedacht, irgendwie vor 5 Jahren, kein Mensch spricht über siebener Rugby und jetzt auf einmal hast du da ein paar Leute, die auch in Clubmannschaften spielen, aber die sich dann halt nur für siebener halt konzentrieren. Und wir haben den letztes Jahr gesehen, halt so in Oktoberfest da. Genau. Und das war schon sehr stark. Und seitdem
ist halt eine krasse.
Ja, also du warst auch da genau live dabei in San Francisco.
San Fran, und das ist krass, was die für eine Entwicklung machen. Und ich finde es einfach schön zu sehen, wie das doch wirkt.
Also ja, ein Investment, aber ja. Aber da ist auch vielleicht mal der Vorteil, dass man in Irland muss man halt so das nicht so gut verkaufen. Letzten Endes Leute kennen schon Rugby. Hier, wenn du auf die Straße gehst, kennen die Leute das nicht? Du hast so einen sehr begrenzten Pool an Leuten, den du ansprichst. In Irland hast du schon die Dichte von den Clubs. Also da hast du die Club-Mannschaften, also nicht so Leinster und Munster, aber da drunter hat so meine St. Mary's und die Local Teams da hast du viel, meine, das wäre hier zu vergleichen ein bisschen unfair.
Ja, und ich meine, es gibt ja einen Pool an Spielerinnen, aber letztes Jahr wurden die finanziellen Mittel für die Frauen siebener Nationalmannschaft so gecuttet, dass einfach auch viel weniger Vorbereitungsturniere stattfinden, weniger Lehrgänge, wenn dann auch auf eigene Kosten. Und dass da einfach diese Vorbereitung gar nicht möglich ist, die nötig wäre, um in den Top 12 mitzuspielen. Das sieht man jetzt einfach. Also es reicht einfach wirklich von vorne bis hinten nicht aus. Ich habe 1-2 Spiele gesehen oder alle Spiele gesehen und das ist einfach ein Riesenunterschied, was da passiert. Also Struktur leider auch nicht vorhanden und einfach auch also die Basics fehlen einfach bei uns in der deutschen Mannschaft.
Aber was kann man da tun? Also es ist halt sehr leicht zu kritisieren und sagen, Geld fehlt etc., aber was kann man da unternehmen, deiner Meinung nach? Also gibt es irgendwas, was man tun könnte?
Also auf jeden Fall eine bessere Zusammenarbeit oder eine enge Zusammenarbeit mit den Vereinen, denke ich, dass das immer hilfreich ist. Also wenn einfach, ich weiß, ansatzweise passiert das auch in Deutschland, dass der Nationaltrainer mit Melvin Smith mit den Trainern spricht und sagt, ey, das wäre cool, wenn ihr das und das macht an den Rucks, wenn ihr darauf ein bisschen achtet. Und in den Vereinen, wo wirklich feste Trainer da sind, funktioniert das auch. Ich kenne aber, es gibt auch unendlich viele Vereine, wo dann die Spielerinnen das ganze Training leiten, wo es ab und zu einen Trainer gibt, ab und zu nicht. Bei uns haben wir jetzt einen Trainer, glücklicherweise beim RK 03 Berlin, da kann ich jetzt von meinem Verein sprechen, der ist jetzt super lange dabei und da kann man wirklich jetzt langfristig auch so eine Sachen umsetzen, aber das muss auf jeden Fall passieren und ich sag mal so Fitness-Sachen, das kann jeder selber machen, ich weiß, dass da auch Trainingspläne geschrieben werden, die müssen natürlich gemacht werden, aber muss ich auch gar nicht sagen, dass mir jetzt die Fitness so aufgefallen ist, das ist schlecht, weil es waren echt eher so die Skills. Ich finde, da geht es einfach in den Verein los.
Ja, also. Aber dann, also man spricht halt da nur von langfristiges Investment, wie du auch gesagt hast, Schottland oder Irland im Männerbereich. Also es ist halt nicht, was man von dieses Jahr zum nächsten Jahr ändert, sondern eher so einen 5-Year-Plan schreiben muss, oder? Also
genau, das.
Ja, okay, dann geht's halt auf jeden Fall weiter.
Dann geht's weiter. Die Herren, kann man einmal kurz sagen, die spielen jetzt am Wochenende ihr viertes EM-Turnier in Polen.
Ist das nicht super wichtig auch? Also müssen die gar nicht, müssen sich wieder für Hongkong zu qualifizieren, oder?
Genau, also ich habe jetzt gelesen, dass sie den 2. Platz auf jeden Fall erreichen wollen und müssen. Sie haben jetzt eigentlich die ersten beiden Turniere, die waren in Russland und in Frankreich, haben sie jeweils den 2. Platz erreicht. Dann gab es so einen kleinen Aussetzer in England, da haben sie den 8. Platz belegt. Und jetzt sind sie im letzten Turnier im Pool zusammen mit Russland, Wales und Polen. Und da muss der 2. Platz wieder her, sonst sieht es, glaube ich, schlecht aus mit Hongkong.
Ja, genau. Und da ist es halt der Nachteil wieder, dass Irland wieder da in Polen halt am Start ist. Also ich meine, das war halt der Gegner, an dem sie halt auch gestolpert sind. Halt.
Richtig, ja. Ich denke, dass sie die Gruppenphase auf jeden Fall gut überstehen können. Russland, Wales, Polen. Russland ist auch, haben jetzt die WM gespielt, aber ich finde, Russland grundsätzlich ist jetzt nicht die stärkste Mannschaft. Ich denke, dass man da als Poolsieger schon rausgehen sollte. Und da muss man gucken.
Wie wird das irgendwo übertragen? Also
die Spiele werden auf Rugby Jubel komplett übertragen. Man kann alles sehen.
Super.
Ja.
Ja,
Donald, auf welcher Seite stehst du da eigentlich?
Ja, da will ich mich nicht so festlegen.
Naja, also ich meine, wir 10 Jahre schon in Deutschland, ich denke.
Man kann halt schon Dual Citizenship haben.
Also ja, aber man muss sich entscheiden. Ich meine, unentschieden kann es ja nicht ausgehen. Also da muss,
sagen wir mal, nächstes Mal, ich lege mich nächstes Mal fest dann.
Ach, also im 15er verstehe ich schon, dass du immer noch für Irland gehst, aber im 7er könntest du jetzt eigentlich schon für Deutschland gehen. Alles andere.
Ich meine, du hast gegen Basti Hilmer, gegen alle hast du schon gespielt.
Ja, alle ausgesteppt. Ja, genau.
Gab es nicht mal so ein berühmtes...
Auf jeden Fall ein berühmtes Ereignis, was ich halt nur im privaten Umkreis erzähle.
Okay, schade. Schade. Na dann schließen wir damit auch das Nima Rugby ab.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Kevin Scheuren vom Bundesliga-Special. Zu jedem Spieltag bringen dich meine Gäste und ich auf den neuesten Stand rund um alle 18 Vereine der Bundesliga. Alle 9 Spiele werden besprochen. Tipps, Theorien und Meinungen nur für euch. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns bei iTunes eine Rezension. Am liebsten natürlich 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und gehen weiter zur Premiership.
Genau, oder ja, was ist denn
genau, da Rugby? Gehen wir gleich, was? Da gehen wir gleich weiter zum, unser Überblick für den Premiership ging auf jeden Fall am Wochenende los. Da haben wir schon letztes Mal gesagt, dass es, wenn zum Beispiel Premiership und Pro 14 etc. losgeht, ist eigentlich viel mehr los in der Rugby-Kalender auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, wie viel ihr da mitbekommen habt. Ich hatte auf jeden Fall einiges verfolgt und dann einiges in der Zusammenfassung da gesehen. Aber es ging gleich los mit am Freitag Bristol gegen Bath, also so ein Local Derby auf jeden Fall. Habt ihr da was mitbekommen?
Ich habe das ganze Spiel gesehen.
Okay. Wie fandest du das? Also ich habe das ganze Spiel, aber manchmal habe ich so ein bisschen so fast forward gemacht.
Oh, Gott, weil ja, so wahrscheinlich mit dem Telefon die halbe Hälfte der Zeit gespielt.
Ja, ähnlich. Also mir ging es halt so, dass es halt extrem viele Gedränge gab. Also irgendwie so nonstop Gedränge.
Ja, ein bisschen scrappy, wie man so sagen würde in Englisch. Ne? Also ich meine, 26.000 Zuschauer scheint Rekord gewesen sein für Bristol, so wie ich das mitbekommen habe. Eigentlich Bath auf dem Papier vielleicht auch die stärkere Mannschaft, obwohl auf beiden Seiten hat man ja Ex-Wallabies, Ex-British and Irish Lions, Ex-Wales-Spieler, aktuelle England-Spieler, Ex-All-Black-Spieler und so weiter und so fort. Und ich meine, Bath hätte der Typ, der Fullback, mal vernünftig den Ball abgelegt, dann hätten die
Homer. Auch... Homer heißt er.
Ja, genau. Dann hätten die auch den ersten Versuch der Saison erzielt, aber der ist ja dann... Ich dachte auch, es wäre ein Versuch. Also ich habe dann erst später mitbekommen.
Was ich da krass fand, ist, Priestland hätte das selber legen können. Also wenn er einfach nur den Ball festgehalten hätte, also der war drin, aber... sei es drum, also 17-10 ging es aus für Bristol, hast du auch gesagt, so 26.000 Leute ist,
Steven Luatour, der Sechser, ehemalige All-Black-Spieler, der hatte ja wirklich eine super Performance. Ich glaube,
kann man einfach sehen, was man mit Geld schaffen kann. Also da sind die Einkäufer extrem stark.
Ja, gut, aber die haben halt auch mit Herz gespielt. Ne? Also so habe ich das empfunden.
Meinst du jetzt Bristol?
Bristol, ja, genau. Also einmal er halt Steven Luatour Intercept und dann glaube ich auch noch Turnover 5 Meter vor der eigenen Goal-Linie und so. Ich glaube, er war auch Captain. Wenn das halt einen Captain bringt, das zieht dann schon das ganze Team richtig mit hoch.
Aber ich meine,
mit der Kohle, Charles Piotrow kommt, glaube ich, zurück von einer Schulterverletzung im Oktober.
Also auf jeden Fall für eine Zeit aus, aber so mit den Top-Jungs, also Madigan verdient auf jeden Fall da eine Stange Kohle, also es sind einige Leute, George Smith, so ein paar World-Stars auf jeden Fall und es wird halt, die können halt die Leute momentan noch nicht abschätzen, wo Bristol dann endet, weil es hat ein bisschen so Pandora's Box, was sie da aufgemacht haben, also so eine bunte Mischung hat so. Genau, und dann gab es halt so noch so ein, zwei andere Spiele, die ich mir angeschaut habe, die wirklich für, also was gesorgt haben, also Exeter wirklich Top-Mannschaft gegen damalige wirkliche Top-Mannschaft Leicester und die Konsequenz davon ist, dass Matt O'Connor einfach gleich am nächsten Tag entlassen wird. Und jetzt ist eins von meiner Lieblingsspieler auf jeden Fall, Jordy Murphy, hat jetzt Trainer, Interimstrainer. Aber ich habe mir die Highlights angeguckt und dann habe ich mir die Aufstellung angeguckt Und wenn du die Aufstellung von Leicester anguckst, da sind wirklich super Leute dabei gewesen. Wirklich waren ich nicht, man könnte halt sagen, boah, da haben Leute gefehlt. Das ist so Tuolagi und wirklich George Ford und so, wirklich top Leute gespielt. Also was ist denn da los?
Naja, die ersten 26 Minuten haben sie doch durchgestanden. Da
ja,
war also 6-0 für Leicester und ab dann ging es bergab.
Also bis Leicester, also muss ich korrigieren, aber ja, bis zum 60. Minute und dann war es halt so ein bisschen der Einbruch, aber
ja.
Das ist halt ein bisschen eine Blamage, ne? Also
irgendwer hat nach dem Spiel gesagt, ich weiß jetzt nicht, wer es genau war, ich kann es auch nicht hundertprozentig genau sagen, aber er meint so, und das war von der eigenen Mannschaft, der meint so, ja, unsere Forwards waren halt nicht so wirklich fit oder so. Und da denkt man sich so, was habt ihr denn in der Preseason gemacht? Ich meine, ihr seid ihr seid ja kein Drittliga-Amateurverein, ihr werdet ja dafür bezahlt.
Das fiel mir aber auch total auf, also ihr habt vorhin gesagt, wegen Australien so, es fiel mir total auf, wenn du wirklich nochmal die Highlights anguckst, okay, ich habe nicht das ganze Spiel geschaut, aber du siehst, wie manche Stürmer einfach hintraben und da würde ich als Trainer ausrasten. Und das ist halt, also ich muss mal zugeben, ich bin da ein bisschen parteiisch. Damals war Matt O'Connor schon bei Leicester, war, und dann ging er halt zu Leinster, also von England nach Irland gewechselt und war halt nicht so erfolgreich, beziehungsweise hat ganz viele Leute so ausgegrenzt, darunter eine Madigan, wo hat, Ian Madigan hat jetzt, der wollte immer auf 10 spielen, hat eigentlich gedacht, so war Johnny Sexton da von Leinster weggeht, hat er gleich den Platz als 10er, dann hat Leinster gleich Jimmy Goffrey geholt und dann spielte er auf 10 und dann war Madigan, okay, jetzt musst du auf 12 spielen, was nicht so ihn liegt und dann war er relativ schnell ausgegrenzt. Also deshalb bin ich ein bisschen so nicht so ein Riesenfan von Matt O'Connor, aber das ist auf jeden Fall, jetzt mal stellen wir auf, so welchen Job hättest du gerne, Südafrika, Australien oder Leicester, weiß ich auch nicht, alle so.
Ich weiß auch nicht, also ich meine, ich habe gelesen, dass der Coach, der jetzt ausgeschmissen wurde, ist ja eigentlich Australier, ne?
Matt O'Connor, ja genau.
Und der soll erst, wenn das stimmt, weiß man halt, also auch nicht mehr. Der soll erst vor 2 Wochen vor Spiel, Saisonanfang wieder zurückgekommen sein aus Australien. Das heißt, das würde vielleicht auch erklären, warum die eine relativ beschissene Vorbereitung hatten. Der beste Forward auf dem Platz war anscheinend Tatafu Polotanao, der ja der Wallabies-Hooker ist, der noch eine Woche vorher 18.000 Kilometer gespielt hat selber. Sich dann in den Flieger gestiegen ist und dann wieder zurückgeflogen ist.
Kann man machen, ist aber nicht so, ja, super vorbereitet. Vielleicht jetzt noch zum, also was ich halt als letztes Spiel gesehen habe, dann am Sonntag, Saracens gegen Newcastle, also Saracens auf jeden Fall, Premiership Champions etc. Newcastle hat letztes Jahr die so Überraschungspaket oder Überraschungsteam, würde ich mal sagen. Habe ich aber ein bisschen so irgendwie so, das stört mich so an diesen Liga so manchmal, manche Spieler irgendwie liefern halt nicht so Top-Leistung, oder? Also es war irgendwie sehr träge, das Spiel. Ich weiß nicht, habt ihr das auch geschaut?
Ja, ich fand einfach ganz klar, Sirens sind so viel besser in der Hintermannschaft. Also die haben einfach in der Hintermannschaft abgeliefert, richtig coole Sachen gemacht. Newcastle dagegen einfach einen super starken Sturm gehabt. Und am Ende des Tages hat einfach dann die Hintermannschaft, die legt halt dann die mehr Versuche.
Aber das war auch so witzig, weil Saracens hatte eigentlich gleichzeitig 2 gelbe Karten und Newcastle hatte trotzdem, also nicht Schwierigkeit, aber gegen 13 zu spielen, war für den trotzdem ein Spiel. Ging halt 32 zu 21 halt aus. Wie gesagt, da war ein Mega-Versuch auf jeden Fall, ich glaube, es hieß von Tompkins, heißt er, von Saracens. Das war halt einfach so ein Pop-Pass, so einmal hinter dem Rücken noch gespielt. Es war halt so, es gibt halt eine sehr coole Sache, wenn man bei YouTube guckt, so die Tries der Woche und auf jeden Fall von einem Gallagher Premiership heißt es jetzt. Das war einer von den Top-Versuchen, das war einfach Zauber, also Rugby von anderem Stehlen, glaube ich mal.
Glaubst du, Saracens kann es so durchhalten?
Bitte?
Die ganze Saison?
Ich meine, der einzige Haken bei so einer Mannschaft, also wie Saracens, ist, dass die halt wie alle anderen Top-Mannschaften, wirklich Top-Mannschaften, mussten halt extrem viele Spiele abgeben. Mhm. Zum Beispiel, wenn es halt zum November oder hat Six Nations und so. Die haben einen extrem guten Kader, aber so Leute wie Owen Farrell und Itoji, die kann man halt nicht so einfach mal irgendjemand rein. Und Lasowski, der wird auch, glaube ich mal, für England mehr spielen. Ich weiß mal, ich meine, das ist halt einen ganz großen Druck, hat dann letzten Endes auf deinen Kader, oder? Also,
ja, das stimmt, ja.
Ja. Und vielleicht nur einen kurzen Überblick zu den, also es war der Anfangswoche auch von dem Pro 14, also ich hab mir auf jeden Fall meine so irische Wurzeln ausspielen lassen, haben wir so die Highlights und Zusammenfassung zu den Spielen geguckt. Also zum einen Monster Cheetahs gesehen, Leinster Cardiff und Ulster, genau, gegen wen hat Ulster gespielt? Habe ich auch nicht gesehen. Scarlets, genau. Und das war halt einfach ein, also ich meine, dass sie das Spiel gewonnen haben, auch super top. Genau, super eng. Also so eine Sache, was extrem spannend ist gerade, ist, dass also irische Verband sozusagen hat so ein paar Leute so raus aus England gesneakt und gucken halt mal, dass deren Vorfahren, also es gibt halt der Bruder von Freddie Burns, Billy Burns, der Junge, also der auch da in Englisch spielt natürlich und glaube ich schon früh Englisch gespielt hat, aber Billy Burns, der Junge, der spielt jetzt als Zehner bei Ulster und wäre berechtigt für Irland durch seinen Großvater, glaube ich mal, und hat auch viele Verwandtschaften in Irland natürlich, das hat nicht so weit rausgeholt. Ich finde es halt super interessant, das ist halt gerade so ein Ding, was die irische Verband hat guckt. Die haben so eine Irish Qualified Section sozusagen, wo die halt noch so Kontakt hat mit Leuten, die in England sind, die doch vielleicht noch, keine Ahnung, U20 oder was auch immer, oder U19 oder was auch immer in England gespielt haben, aber dann vielleicht doch mal für Irland gucken können. Und das sind einige Spieler, die gerade jetzt über den Irish Sea gewechselt haben. Also ein, zwei bei Munster und ein, zwei bei Ulster jetzt gerade. Mhm. Und ich finde es einfach eine super interessante Sache. Also Billy Burns hat auch ein gutes Spiel gemacht. Einmal so ein try-saving Moment hat gehabt auf jeden Fall. Aber das haben sie auch knapp gewonnen. Hast du das auch geguckt, George? Oder?
Nee, das Spiel nicht direkt.
Ja. Aber genau, dann hatte ich noch Monster Cheetahs gesehen. Also Cheetahs, diese neuen Franchise für den Pro 14 von letzten Jahr, haben auf jeden Fall ordentlich gelitten, glaube ich mal, gegen 38-0 oder so aus. Am Ende, ja, also letztes Jahr fing auch bei denen schlecht an, weil ihr habt noch parallel diesen, wie heißt das nochmal, diesen Kopf, was wir da haben, nicht diesen Mitre-Kopf, das ist halt in Neuseeland, oder?
Mitre 10 Cup.
Ja, genau, und die haben auch so eine Variante in Südafrika, das heißt auch
Curry Cup.
Vergessen. Curry Cup, genau, richtig. Und das läuft auch parallel und das hat letztes Jahr dann auch dafür gelitten oder gesorgt, dass die beiden Mannschaften ein bisschen gelitten hatten, ja. Aber da ging es halt auf jeden Fall deutlich auseinander.
Danke, Donald, für die Übergabe. Ja, ich habe ein Interview mit Stefan Mau, Nickname Maui, geführt, der Kapitän und zweite Reihe Stürmer bei Germania List ist. Da haben wir relativ lange drüber geredet. Da muss relativ langes Interview geführt. Da mussten wir einiges rausschneiden. Da fangen wir direkt an mit der Review. Die haben beim HRC, die haben in Hamburg gespielt, am Sonntag knapp gewonnen. Und da fangen wir direkt mit der Review da an und reden dann auch noch über Spiele gegen Hannover 78, das kommende Spiel im Oktober, das Spiel nächste Woche gegen RK03 von Germania List und auch noch seine Erfahrung, als er jetzt mal fünfmal in der Nationalmannschaft gespielt hat. Also viel Spaß damit und in der Zukunft wollen wir natürlich auch noch andere Spieler interviewen aus der Bundesliga, wie gesagt, Süd, Ost, West und auch Siebener Mannschaft und so weiter und so fort. Oder auch Trainer. Also wenn ihr, wir haben jetzt auch Soundcloud, Facebook-Seite, also tretet da mal an uns heran. Viel Spaß.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de.
Ihr habt am Sonntag in Hamburg gespielt. Letztes Jahr war das Ergebnis für euch, also auch erster Spieltag habt ihr in Hamburg letztes Jahr gespielt, 85-8. Dieses Jahr sah es ein bisschen anders aus. Sehr viel enger. Halbzeitstand auch nur 6 Punkte Unterschied oder so.
Genau.
Was war da los? Leute noch im Urlaub oder noch ein bisschen, nein, nicht arrogant, aber vielleicht schon gedacht, naja, vielleicht wenn wir da wieder mit 60, 70 Punkten plus rausgehen oder so. Ich meine, du wirst ja gespielt haben, gehe ich von aus. Ja,
genau, also ich habe gespielt. Also es war also auch Hut ab nochmal vor den Hamburgern, die da wirklich wie immer alles in die Waagschale geworfen haben. Also auch ungeachtet dessen, dass wir da letztes Jahr so hoch gewonnen haben, ist es wirklich immer so, dass wenn wir, der Weg nach Hamburg ist immer beschwerlich, egal ob man da gegen den HRC oder auch gegen St. Pauli spielt. Also es ist immer wie so ein Hexenkessel. Die sind natürlich zu Hause besonders motiviert und spielen immer mit viel Leidenschaft, um da eben auch jedem Gegner, der da kommt, das Leben so schwer wie möglich zu machen. Dann war es halt dieses Jahr wirklich so Hamburgs, sag ich mal, ganzes Spiel basiert eigentlich auf einem starken Sturmspiel, ja. Was jetzt nicht immer unbedingt unsere Stärke ist, weil wir da eher so die flinken Jungs in der Hintermannschaft haben, die ja auch technisch sehr versiert sind und da ja jetzt auch, wie gesagt, erst vor kurzem da die Siebener-Meisterschaft ganz gut gespielt haben. Sozusagen den Ball nicht ins Rollen bekommt oder nicht gut vorarbeiten kann für die Jungs, damit die da hinten was verwerten können, dann wird es halt eben schwierig an so einem Tag. Und das war eben genau gestern der Fall. Muss man jetzt auch so ein bisschen sagen, dass unser Sturm sich fast also zu 50% neu zusammengesetzt hat, also wirklich auf entscheidenden Positionen da Leute spielen, die teilweise noch nie vorher im Sturm gespielt haben und auch noch teilweise sehr jung sind. Also wir hatten gestern auch zwei 18-Jährige mit dabei, die da einen super Job gemacht haben. Und das merkt man dann doch schon. Also wenn man da so ein bisschen wenig Erfahrung hat und dann auch bei so einem engen Spiel, da macht man Fehler, die man normalerweise vielleicht nicht macht und bringt dann so einen Gegner natürlich auch wieder eher ins Spiel. Obwohl die Hamburger das natürlich auch clever runtergespielt haben, muss man auch sagen. Die haben das gut gemacht. Ist so ein bisschen schwierig gerade, weil einige Leute fehlen. Also tatsächlich ist es so, dass ein paar Leute, der Kader sich über viele Jahre eigentlich so eingespielt hatte und da jetzt natürlich auch ein paar Leistungsträger oder ein paar alte Säulen, die brechen da so nach und nach weg. Also muss man sagen, zwei Leute sind beruflich immer mehr eingespannt, einer ist selbstständig mit einer eigenen Firma, der andere hat jetzt einen Job angetreten, wo er regelmäßig im Kundenkontakt ist und der sieht natürlich nach jedem Spiel aus. Also sagt man so, wenn der kein das Auge nach dem Spiel hat, dann war er nicht dabei, so ungefähr. Ja, also der gibt halt wirklich immer alles und es macht sich dann auch immer schlecht, wenn du gerade neu in so einer Firma dann bist. Dann ein anderer ist noch, der ist jetzt 4 Wochen in Portugal beruflich unterwegs. Dann waren auch noch zwei, haben gefehlt am Wochenende, die waren einfach nicht verfügbar. Ein anderer baut ein Haus und muss unter der Woche arbeiten, am Wochenende Haus bauen. Also ja. Da kommen jetzt, merkt man auch, die Mannschaft ist wieder auch ein bisschen da vorne zumindest älter geworden und da kommen jetzt neue Verpflichtungen dazu. Deswegen muss man jetzt die Lücken so ein bisschen füllen mit Leuten, die da auch wirklich talentiert sind und Lust zu haben, aber die müssen halt noch ein bisschen was lernen, damit man sozusagen die alten Routinierten adäquat ersetzen kann. Und dann macht sich das eben in so einem Spielergebnis auch wirklich bemerkbar.
Ja, das macht Sinn. Ja. Für mich als neutraler Zuschauer in diesem Sinn ist ja eigentlich schon mal schön, dass Ergebnisse halt nicht 80-0 ausgehen. Oder? Das ist halt für keine Beteiligten schön, denke ich, weder für die Zuschauer, für den Sport allgemein, für die gastgebende Mannschaft, für die Gäste. Ich meine, ja, wer schon mal Rugby gespielt hat, 100-0 gewinnen, macht halt auch keinen Spaß. Also ich, 100-0 verlieren ist noch schlimmer.
Richtig. Also von daher kann ich da auch aus beiden Seiten sozusagen das nachvollziehen. Ist wirklich so. Also ich finde das gut natürlich, das ist auch ein Zeichen dafür, dass sich die Liga natürlich weiterentwickelt. Also dass die Clubs alle enger zusammenrücken, ist natürlich auch schöner, dass man dann mehr so ein nicht immer nur ein Spiel in der Saison oder eine Hin- und Rückrunde hat oder zwei, auf die man dann so hinfiebert, sondern dass man wirklich sagen kann, okay, jedes Spiel ist jetzt ein Schlagabtausch, man kann immer stolpern, das ist ja das, was eigentlich eine gute Liga ausmachen sollte und auch für das Niveau im deutschen Rugby eigentlich förderlich ist. Ja. Also das ist schon...
Kommendes Wochenende, erstes Heimspiel gegen RK03 aus Berlin, deren Spiel wurde abgesagt letzten Wochenende zu Hause, das Berlin-Derby. Genau. Die laut eigener Aussage befinden sich ein bisschen auch im Umbruch. Vielleicht die letzte Saison nicht ganz so erfolgreich wie die beiden vorangegangenen Saisons. Meinst du, ihr seid da Favorit an diesem Samstag? Samstag, ja, ist das Spiel, oder?
Samstag das Spiel. Also ich glaube schon, dass wir da die Favoritenrolle nach der letzten Saison schon vielleicht eher tragen als die Berliner, weil im Endeffekt was Ähnliches passiert wie bei uns jetzt gerade. Also da sind halt auch einige Leute, die da immer die Zugpferde waren und die sind jetzt auch einfach ein bisschen älter geworden und da kommt halt, es ist dann immer schwer, wenn dann halt so erfahrene Leute dann auch wegen anderen Verpflichtungen oder auch einfach der Körper es nicht mehr hergibt und man dann eventuell Platz machen muss und dann, wenn junge, neue Leute nachrücken, ist es dann natürlich da, kann man nicht immer in erster Linie davon ausgehen, dass man da genauso erfolgreich weitermacht, wie es die Vorjahre war. Und so ähnlich ist es, glaube ich, bei den Berlinern jetzt gerade auch. Von daher würde ich sagen, wird es ein interessantes Spiel, wo ich hoffe, dass wir durch den Heimvorteil da vielleicht so ein bisschen favorisiert sind und mit einem besseren Ende da dann vom Platz gehen.
Diesen Samstag 15 Uhr ist Ankick?
Genau.
Lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen, denke ich mal.
Das auf jeden Fall. geil. Da sind immer spannende Spiele gegen die Berliner, auch immer viel Feuer drin. Von daher, also jeder, der Zeit hat und zufällig gerade in Hannover ist und keinen Plan hat, was er machen soll, der ist herzlich eingeladen, da vorbeizukommen.
Hört sich gut an. Diese Saison, was weißt du, was am 20. Oktober gegen wen ihr da spielt?
Ist das berühmt-berüchtigte Hannover-Derby gegen Hannover 78.
Genau. Letzte Saison in der Hinrunde, ungefähr zum selben Datum, habt ihr knapp verloren. 2 gelbe Karten in den letzten 10 Minuten. Eine für dich, wenn ich das richtig gelesen habe.
Richtig, richtig.
Wenn man so den Spielbericht liest, aus eurer Sicht sehr, sehr bitter.
Kann man so sehen, ist. Also man kann jetzt aber auch nicht sagen, dass die 78er da am Ende unverdient gewonnen hätten. Also im Endeffekt war es auch vielleicht so ein bisschen das letzte Zünglein an der Waage, was da vielleicht dann ausschlaggebend war, vielleicht auch ein bisschen Abgeklärtheit und Erfahrung, sonst hätte man das Spiel auch in 2 Mann Unterzahl vielleicht noch über die Runde gebracht. Mhm. Aber war halt unglücklich. Im Endeffekt wollen wir es dieses Jahr dann besser machen zu Hause. Mal schauen, dass wir da dann Oberwasser behalten, auch wenn da vielleicht wieder irgendwo eine gelbe Karte lauert.
Ja, auf jeden Fall auch ein Highlight-Spiel der Hinrunde, denke ich mal so. Ich meine, theoretisch, jedes Spiel sollte man ernst nehmen und in jedes Spiel mit der richtigen Einstellung reingehen, aber ich denke mal, für den neutralen Zuschauer ist das auch ein Datum, was man sich wahrscheinlich vormerken sollte.
Definitiv, also das ist immer, muss man auch sagen, das klappt mittlerweile schon ganz gut, dass gerade bei dem Spiel auch Rugby Hannover da immer relativ gut vertreten ist. Also da sind die Zuschauerzahlen wirklich immer sehr gut. Es kommt dann wird einem Derby mehr als gerecht. Mhm. Und da ist auch immer alles drin. Also egal wie die Mannschaften, also sowohl 78 als auch Germania in den Wochen davor performt haben, ist es da wirklich, dass man egalisiert sich da komplett in dem Spiel und das ist dann wirklich immer ein komplettes Kräftemessen. Ja, da sind aber auch die Spieler mal ganz besonders motiviert auf beiden Seiten, was man auch sagen muss. Also, ja.
Ja, 20.10. dieses Jahr. Auf jeden Fall ein Termin, den man sich im Rugby-Kalender vormerken sollte. Ja, lass uns mal mit der Bundesliga jetzt abschließen. Mhm. Du hast ja auch in der Nationalmannschaft gespielt. Im letzten Jahr.
Richtig. Genau, also im letzten Jahr sozusagen 2017 glücklicherweise irgendwie meinen ersten Cap, wie man ja im Rugby dann immer sagt, gewonnen und dann dieses Jahr sind dann nochmal 4 dazugekommen, glücklicherweise. Also,
lass uns mal kurz vorgreifen. Warst du schon mal so im erweiterten Nationalmannschaftskader? Gibt es da sowas in der Art? Oder?
Bin da schon eine ganze Weile immer mitgeschwommen, also hatte auch eine Zeit, das fing dann so letztes Jahr, 2017 im Sommer an, dass dann so auch alterstechnisch und wahrscheinlich auch verletzungstechnisch so hinter ein paar Stammkräften ein paar Fragezeichen standen und um da mehr Tiefe zu schaffen, hatte ich dann mit dem Nationaltrainer, mit dem Kobus Podgieter damals noch mehr Kontakt und der rief mich dann an und sagt so, ja hier Stefan, wie sieht's aus, hast du nicht Lust, dass wir da nochmal ein bisschen was machen, und die Zeit hat es dann auch noch gut hergegeben, dann fing das damit an, dass wir dann mit einem, ich glaube, so Trainingsmaßnahmen gegen Stade Français Paris, die ja nun auch in der französischen Top 14 in der ersten Liga dort spielen, Trainings zusammen und auch Spiele, Testspiele gegen die gemacht haben. Und dann war dann eine Tour nach Limoges, das ist ein französischer Drittliga-Club, da haben wir dann auch eine Woche trainiert.
Da sind wir alle hingefahren.
Ja, eigentlich war das so vom also die Wild Titans, die dann sozusagen auch in dieser European Nations Cup-Geschichte da mit involviert waren. Und aber auch war das dann schon fast so eine erweiterte Nationalmannschaftskader. Und dann ist man bin ich da mal dann auch, so lange wie das dann ging, auch beruflich noch und auch mit der Uni vereinbar war, bin ich dann einmal die Woche nach Heidelberg gefahren von Hannover aus, habe dann da unten mittrainiert und bin dann wieder zurück. Und da war ich dann sozusagen immer schon so ein bisschen auf dem Radar. Und dann hat sich das eine glückliche Fügung ergeben, dass ich dann wirklich im letzten November-Test gegen Chile meinen ersten Einsatz bekommen habe.
Ja. Genau, wie lief das ab? Haben die dich, hat eine Woche vorher dich, hast du einen Anruf bekommen und gesagt, ja, Stefan, nächsten Samstag hier gegen Chile, du musst spielen, Junge.
Genau, also die Umstände, das war dann alles relativ turbulent und auch ein bisschen chaotisch dort. Und dann war das halt so, okay, man braucht jetzt irgendwie eine Lösung. Da hat man halt geguckt. So, es gab ja dann immer schon so ein paar Leute, die natürlich auch in Heidelberg vor Ort schon regelmäßiger mit denen zusammen trainiert haben. Und dann wurde halt so ein bisschen geguckt, wo in Deutschland noch Leute unterwegs sind, die eventuell da auch schon Bezug zu hatten zu den Nazio-Leuten oder eventuell vielleicht auch sich einfach nur durch die Liga-Ergebnisse sich empfehlen würden. Mhm. Ja, und dann hatten wir halt auch so ein bisschen der Raphael Pyrasch, der hier in Hannover das Stützpunkttraining leitet, der hat dann nochmal eine Empfehlung mit ausgesprochen und dann kam dann ein Anruf und gesagt, okay, hier, wann kannst du da sein? Und dann waren meine Chefs oder Abteilungsleitungen, die waren dann auch so gnädig und haben mir dann da so ein bisschen Karenzzeit eingeräumt, dass ich dann frühestmöglich nach Heidelberg runter konnte, um mich mit denen vorzubereiten, und dann ging das alles relativ schnell.
Wie lange war die Vorbereitung da? Eine Woche oder so?
Also für das Chile-Spiel hatten wir, glaube ich, effektiv 2 Tage. Also das waren, glaube ich, alle da waren. Ich glaube, die ersten sind, das Spiel war, glaube ich, an einem Samstag. Mhm. Ja, ich glaube, das war am Samstag. Und ich glaube, am Dienstag sind die ersten angereist. Ich bin selber am Mittwoch runter frühs und dann haben wir dann da trainiert, und freitags passiert dann auch schon nicht mehr so viel vor dem Spiel. Da kann man sich auch nicht nochmal kaputt machen. Geht man die wichtigsten Sachen nochmal durch. Also deswegen würde ich mal sagen, so wirklich effektiv, bis der Kader dann komplett war, waren es 2 Tage, ja. Also der war dann auch komplett neu formiert. Ja.
Meinst du, man hätte die geschlagen mit einer noch vernünftigeren Vorbereitung oder so?
Und das denke ich schon. Also jetzt die Leute, die da waren, unabhängig, also die erstmal waren die natürlich alle Feuer und Flamme für das Spiel. Also die haben ja, war ja für viele von den Leuten, die dort gespielt haben, das erste Mal, dass sie für Deutschland spielen durften. Und das ist natürlich ein ganz besonderes Ergebnis. Man will sich da auch zeigen, zumal die Chilenen auch wirklich ein guter Gegner waren. Also das war jetzt nicht unbedingt ein Spiel, was man hätte verlieren müssen, aber wahrscheinlich unter den Umständen einfach ein bisschen schwierig, doch eine Nummer zu groß. Also hätte man da ein bisschen mehr Zeit gehabt, dass sich der Kader und auch die Leute untereinander ein bisschen mehr finden können, dass man noch ein paar, gerade an den Standardsituationen, ein bisschen routinierter wäre, dann wäre da auf alle Fälle was gegangen, weil zumal man die ersten 20 Minuten in dem Spiel ja wirklich das Tempo mit angegeben hat und dann so, sage ich mal, in der Mitte des Spiels von der 20. bis zur 60. Minute dann so ein bisschen die Luft raus war. Da hat man dann scheinbar so fehlen lassen müssen. Aber sonst wäre das definitiv in Reichweite gewesen, so ein Sieg. Ja.
Okay, und die anderen Spiele, dann hast du noch insgesamt, also plus das, insgesamt hast du 5-mal bist du für die Nationalmannschaft aufgelaufen und dann noch einmal oder auch gestartet dann ja auch, ne?
Genau, also ich hatte dann, also da kam ich dann von der Bank und dann jetzt im Frühjahr darauf war ja dann das die Situation noch ein bisschen ähnlich. Da hat sich der Kader zwar auch ein bisschen anders nochmal zusammengesetzt, die dann da gespielt haben. Dann haben wir ja bei dieser Six Nations B, ist das ja dann also sozusagen das, was unter den klassischen Six Nations die nächstbesten 6 Nationen mit Belgien, Georgien, Rumänien, Russland und Spanien. Waren wir dann in einem Topf und ja, da habe ich dann mehrmals sogar starten dürfen. Also gegen Rumänien durfte ich starten, gegen Georgien, gegen Russland und gegen Belgien auch. Und gegen Spanien, da war ich leider nicht verfügbar. Also da musste ich dann doch nochmal zwecks Uni da die Reißleine ziehen und konnte an dem Wochenende nicht mitfliegen. Deswegen waren das da nochmal gute Einsätze, wo man aber auch allerhand Lehrgeld zahlen musste, weil da ist es dann doch nochmal eine andere Welt als gegen Chile, weil das sind alles Nationen, die in der Weltrangliste noch weiter vorne als Deutschland und natürlich auch weiter vorne als Chile noch gelistet sind, und das merkt man auch. Also Georgien zum Beispiel als wirklich, man sagt, da kommen die besten Stürmer der Welt her, was auch nicht ganz von ungefähr kommt. Die haben zum Beispiel in der Woche, wo wir uns auf das Spiel vorbereitet haben, waren die gerade in England und haben mit England zusammen Gedränge-Training gemacht, weil Eddie Jones meinte, er müsse England mit dem georgischen Sturm jetzt auf das Six Nations Spiel vorbereiten, weil das einfach der beste Sturm ist, den es auf der Welt gibt. Und wenn man da mal die Zeit hat, guckt man mal bei YouTube rein. Da gibt es tolle Videos, wo die Georgier die Engländer ganz gut auseinandernehmen. Und das war dann auch ähnlich natürlich mit uns.
Ja, ich meine, also ja, die Ergebnisse sahen ja schon ein bisschen eindeutiger aus. Und ich glaube, da haben jetzt auch nicht, die Leute haben jetzt nicht erwartet, dass man da gewinnt unbedingt, sondern sich eher so gut wie möglich verkauft, was man.
Richtig,
was
richtig. Also
gibt's da so die gesamte Zeit, hast du da so vielleicht mal irgendein Highlight oder auch Highlight und oder Lowlight so aus so Vorbereitung, Spiel oder irgendwelche Sachen, die so für die Zuhörer sehr interessant sind, die man loswerden will?
Ich glaube, so ein Highlight war eigentlich, also für mich persönlich das Highlight war eine wahnsinnige Ehre natürlich da für Deutschland aufzulaufen. Also jedes einzelne Spiel, auch wenn das vielleicht, wenn man sich das angeguckt hat, das teilweise nicht so aussieht, als wäre dann, würde man alles geben, weil man einfach den Jungs, gegen die man da antritt, körperlich und auch in anderen Belangen komplett unterlegen ist. Also da hat wirklich jeder Einzelne aus der Mannschaft immer 110% gegeben und sich da aufgerieben bis zum Schluss. Und das war wirklich mein absolutes Highlight, dass halt so die Mannschaft, die da immer gespielt hat mit den Mitteln, die zur Verfügung standen, da immer wirklich alles, auch mit dem Trainerstab und den Betreuern, alles in die Waagschale geschmissen hat. Da war für mich auch Erik Marx, der da, sag ich mal, als ganz junger Leitwolf da immer mit einem guten Beispiel vorangegangen ist, der war für mich persönlich so ein absolutes Highlight, weil der nie aufgesteckt hat und auch körperlich teilweise am Ende war mit akuten Rückenschmerzen, aber nie sich das hat anmerken lassen und da immer wirklich alles gegeben hat. Das war für mich so ein wirklich prägnantes Ding, dass da jeder Einzelne, der dort war, immer sein Bestes gegeben hat. Lowlight war für mich selbst, ich glaube, das Spiel gegen Belgien. Weil da hätte man nicht gedacht, dass man da so unter die Räder kommt. Also das war wirklich, das hat jeden einzelnen Spieler nach dem Spiel wirklich sehr mitgenommen. Also da war die Stimmung wirklich am Boden. Mhm. Weil man, klar, gegen Rumänien, das war erstmal so ein, wie soll man sagen, so ein halber Schock, dass man da erstmal angekommen ist. Da musste man sich erstmal sammeln und gucken, okay, hey, jetzt ist man da, wo man ist. Dann die Woche drauf gegen Georgien hat man über 60 Minuten lang wirklich gut, ich will nicht sagen mitgespielt, aber wirklich gut gegengehalten einfach und da alles aus sich rausgeholt. Und dann hat man wirklich gedacht, dass gegen Belgien da jetzt was drin ist. Und da war ja nicht wirklich viel Land in Sicht, weil man da irgendwie weiß auch nicht. Also das war die ganze Zeit, da war man vielleicht so gefühlt so ein bisschen, hat man sich selber so sehr unter Druck gesetzt, weil man natürlich auch den deutschen Fans und auch der deutschen Rugby-Community da irgendwie was bieten wollte. Mhm. Und ich glaube, das hat einen dann so ein bisschen erdrückt, weil die Belgier, die wollten das selber so sehr und waren auch super heiß. Also das ist da auch bei denen in Belgien zu spielen, absolut undankbares ja, Pflaster dort, weil es ist einfach ein Hexenkessel und eine eingeschworene Gemeinde dort. Also das war auch, das war wirklich so ein Tiefpunkt, wo man dachte so, okay, aua, das war eine Niederlage, die tat mehr als weh. Also die hat einem schon gut einen mitgegeben.
Ja. Ja, man hört schon von deiner Beschreibung her, dass das nicht so lustig war.
Nee, also vor allem, was man auch, also das ist jetzt auch meine persönliche Meinung, was ich ein bisschen schade fand, dass anderen Nationen wirklich so diesen Rugby-Spirit auch leben. Da war das, man hat dann immer nach so einem Länderspiel dann noch so ein Bankett zusammen, isst und trinkt zusammen, tauscht sich ein bisschen aus mit den Spielern aus der anderen Mannschaft. Was hier auch stattgefunden hat, ein Bankett, weil zeitgleich auch noch so ein Vier-Nationen-Turnier von den Damenmannschaften zwischen Spanien, Belgien, Deutschland und ich muss gerade überlegen, wer die vierte Nation war. Spanien, Belgien, egal, also ich krieg gerade nicht zusammen. Mhm. Waren so ein Vier-Nationen-Turnier und die haben, die Niederlande waren noch dabei und die haben dann da gespielt. Und das war dann so ein großes Bankett von allen Mannschaften, also die vier Damenteams und auch eben wir als die Herrenteams Belgien und Deutschland waren dann da. Und die belgische Mannschaft kam sehr spät erst zum Bankett, waren teilweise alle total betrunken und haben sich halt komplett abgekapselt von dem Ganzen. Also wo ich sagen würde, dieser wirklich so faire Austausch, wie man das normalerweise kennt, so Shake-Hands nach dem Spiel und alles, das wurde da... war für mich nicht existent, was ich so ein bisschen daneben fand, ehrlich gesagt. Deswegen hat das, glaube ich, das auch nochmal so unterstrichen, dass das einfach eine, ja, um wirklich das ehrlich auszudrücken, eine beknackte Erfahrung war.
Ja, hört sich schon komisch an.
Ja.
Schräg.
Ja.
Danke erstmal für deine Sichtweise. Wir sind jetzt auch schon über die 20 Minuten weit hinaus. Ich weiß nicht, ob die anderen mich beim Podcast da rausschmeißen werden. ganz kurz noch zukunftsmäßig. Erstmal meinst du, Deutschland kann in Marseille, hat eine Chance, die anderen Mannschaften da zu schlagen und das Ding zu gewinnen. Kanada, Hongkong und so weiter.
Und Kenia noch, ja. Kenia. Ja, also definitiv. Also ich glaube da fest dran, wenn da die Vorbereitung, die Jungs, die da rumlaufen und jetzt mittlerweile natürlich auch wieder an Bord sind, die Spiele gegen Samoa gemacht haben, das Spiel gegen Portugal, damit das Ganze erst möglich gemacht wurde. Also die haben Bock, die wollen das natürlich auch, ist natürlich für deren persönliche Vita auch eine einmalige Chance, dass man mal an so einem World Cup dann teilnimmt, was ja dann wahrscheinlich auch nochmal eine einmalige Erfahrung ist. Also ich sehe das durchaus realistisch, dass das machbar ist. Also es ist kein leichter Weg, aber es ist nicht unmöglich. Ja,
ja, das sehe ich ähnlich. Rugby Deutschland generell und auch vielleicht Niedersachsen, ich meine, du hast ja jetzt auch schon relativ viel Ahnung, lange gespielt, Nationalmannschaft auch gespielt. Wo sollte man Weichen stellen, damit Rugby in Deutschland vielleicht noch erfolgreicher wird, mehr Spieler, höhere Qualität? Was meinst du aus deiner Sichtweise, woran hapert es momentan am meisten?
Also meine Sichtweise ist, also ich denke wirklich, dass es am meisten daran hapert, eben, dass junge Leute nicht zwingend eine Perspektive darin sehen, das weiter zu verfolgen. Also da muss wirklich irgendwas passieren, weil es gibt super, super viele talentierte Nachwuchsspieler, Frankfurt, Berlin, auch in Heidelberg, auch in Hannover, die wirklich viel in ihrer Freizeit neben der Schule auch investieren dafür, dass sie den Sport erfolgreich irgendwie realisieren und da sich weiterentwickeln können. Aber da ist es meistens schwierig, wenn man dann einmal in diesem Herrenniveau ankommt, dass man sich dann entscheiden muss, okay, gehe ich jetzt den Weg, dass ich eine erfolgreiche berufliche Karriere starte oder setze ich alles auf eine Karte und versuche es mit Rugby? Zumal dann der für viele Leute bis dato auch der Weg eher ins Ausland geführt hat, als dass man hier in Deutschland bleibt. Und wenn man da irgendwie die Möglichkeit hat, vielleicht über diesen Siebener, über die olympische Variante des Siebener-Sports den jungen Leuten da eine Perspektive zu bieten, dass man da was machen kann, sei es über Sponsoren, dass die einem vielleicht über Ausbildungsplätze oder sonst was da irgendwie einen guten Start ins Erwachsenendasein verschaffen, dann geht da in Deutschland auf alle Fälle was, weil wir sind ein bevölkerungsreiches Land und gibt hier gute Clubs, die gut Nachwuchsarbeit leisten und auch wirklich da schon, Material klingt jetzt irgendwie doof, aber wirklich da gutes körperliches Niveau schon vorhanden ist bei den jungen Leuten, die auch, wie man das sieht, so Frankfurt zum Beispiel, die fahren oft zu internationalen Turnieren und gewinnen dagegen große renommierte internationale Topclubs mit ihren Jugendmannschaften. Also das spricht schon für sich. Und wenn man das dann schafft, diese Leute wirklich nach oben in die Spitze reinzuführen, dann kann hier ganz schnell richtig viel passieren. Aber dafür braucht man halt, wie so oft, mehr mediale Wirksamkeit, was wir hier mit der hoffentlich auch schaffen. Und natürlich eben auch die Perspektive für die jungen Leute, um dann denen auch zu vermitteln, hey, wir gucken, dass auch für euch dabei was rumkommt und nicht nur ein feuchter Händedruck am Ende.
Ja, okay, das macht alles Sinn, was du sagst. Irgendwas, was du sonst noch mitgeben willst auf den Weg, was dir wichtig ist?
Oh, ja, also für jeden, der jetzt vielleicht noch nicht so viel mit Rugby auseinandergesetzt hat, guckt euch die Spiele an, sucht euch irgendwie einen Verein in eurer Nähe, guckt, ob ihr da irgendwie helfen könnt. Das ist ein toller, einzigartiger Sport, von dem ich früher selber lange Zeit nichts wusste. Und wenn man einmal da reingekommen ist, merkt man, dass Rugby halt viel mehr ist als ein Sport. Das ist eigentlich ein Lifestyle. Und neulich hat unser neuer Trainer da was Tolles zu gesagt, wo ich auch sage, Rugby ist wirklich eine Sportart. Was man in diesen Sport investiert, bekommt man auch jedes Mal immer wieder davon zurück. Und das ist wirklich eine tolle Sache, die ich nur so unterschreiben würde. Ja.
Okay, das sind schöne Abschlussworte. Danke dir, Stefan.
Vorpass, der Rugby-Podcast. Mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportradio.de.